Ach, ich mach's einfach wie immer. Einen wunderschönen guten Abend, Max.
Hallo, Johannes.
Und einen wunderschönen guten Abend an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Nein, ihr habt jetzt nicht die letzte Folge angemacht, sondern ich habe einfach meine Begrüßung ein bisschen recycelt. Ist schon spät. willkommen ja, zu unserer neuen Folge Mehrspieler, den Podcast. Und heute haben wir ein ganz besonderes Thema für euch, denn wir haben es schon im letzten Podcast angekündigt. Es geht um Rollenspielelemente in Nicht-Rollenspiel-Spielen. Also zum Beispiel in Far Cry 3 oder eigentlich in allen anderen Spielen heutzutage. Oder? Wie siehst du das, Max?
So ziemlich. Also mir fällt auf Anhieb kaum noch eins ein. Also selbst hier Shooter, selbst FPS bringen das ja dann in den Multiplayer rein.
Spätestens dann, ja.
Spätestens dann. Ja, in der Kampagne ist meistens keine Zeit zwischen den ganzen Explosionen dafür. Und die sind ja immer so gestreamlined, da kannst du ja eigentlich gar keine freien Entscheidungen treffen.
Naja, selbst beispielsweise bei einem Spiel wie Rage oder sowas hast du leichte Rollenspielelemente. Oder bei Wolfenstein hast du das auch zum Teil. Also
das stimmt natürlich. Wobei, also das Problem, wir haben es letztes Mal auch schon angesprochen, machen auch gerne nochmal Werbung. Videogametourism.at haben sich vor kurzem mal wieder über dieses Thema aufgeregt. Über diese RPGisierung, die in immer mehr Spielen stattfindet und jedes Spiel muss das eigentlich haben, weil natürlich in erster Linie du super Zeit füllen kannst damit. Es gibt nichts Schöneres, als dass du den Spieler auf irgendwelche Nebenmissionen schickst und die Begründung ist, ja, dann kannst du dir Skills freischalten.
Ja, nicht nur das, es dient ja auch einfach dazu, sag ich mal, A, Fortschritt zu kontrollieren. B, es bricht so ein bisschen die Linearität auf, ja, wenn ich einen Fortschritt habe. Und C, ist es die Möhre, die ständig vor dem Esel hängt sozusagen, ja? Also dir wird immer die nächste Stufe, die nächste Belohnung wird dir vorgehalten. Das ist motivationstechnisch natürlich genial, aber ja, wenn man es richtig macht.
Ja, auch oftmals ergibt es halt nicht wirklich Sinn.
Das ist das Problem.
Das muss man schon dazu sagen. Ich würde jetzt zum Beispiel, also in diesem Artikel wird halt auch auf die Spiele hier den Tomb Raider Reboot und Far Cry 3 eingegangen. Ich würde in beiden Spielen zum Beispiel argumentieren, dass sie auf keinen Fall die schlimmsten Beispiele sind für diese Form von Skill Points, die man sammeln kann, da beide zumindest über ihr, und da haben wir eine Brücke zu unserem letzten Podcast nochmal, in Sachen von wie es geschrieben ist, zumindest ist das Setting in beiden Fällen, es sind Rookies und über die Sachen, die man halt auch so auf einer einsamen oder scheinbar verlassenen und in Wirklichkeit halt doch nicht so verlassenen, weil da irgendwie 100.000 Menschen sind, die ihr abknallen könnt. Sie sind dann verlassen, wenn ihr fertig seid. Dass es da diesen Effekt gibt mit, oh, du findest Sachen, du musst lernen, das zu machen und du wirst besser. Also das verstehe ich schon. Man muss es an und für sich nicht so lösen, weil man es auch über die Progression in der Story lösen könnte. So, und das ist ja in beiden Spielen auch, das ist halt der Haken. Du kannst gewisse Sachen verbessern, andere Sachen bekommst du aber eben erst an gewissen Punkten der Story.
Ja.
Und da beißt sich das ja dann auch wieder so von wegen, du kannst 20 Millionen Rehe erschießen in Assassin's Creed 3, es bringt dir halt nicht diesen Gegenstand X, den du in der Hauptmission bekommst.
Ja, also ich denke da jetzt auch gerade an Tomb Raider, wo ich quasi den wo du den Bogen bis zur Unendlichkeit skillen kannst, aber dann eben der Deckel draufgesetzt wird, bis du einen neuen Bogen bekommst, zum Beispiel. Und da führt sich das System selbst ad absurdum. Und dann gibt es so Spiele wie Dead Island beispielsweise, die es einfach übertreiben, ja, mit dem ganzen Skillzeug. Das ist dann nicht mehr weder übersichtlich noch wirklich handhabbar.
Genau. Du weißt teilweise gar nicht mehr, wo du hingucken sollst und was du machen sollst. Das ist natürlich absolut klar. Und ich meine, ein Spielsystem darf ja gerne ein bisschen vertrackter sein und ein bisschen komplizierter. Gerade in diesen Titeln, die wir hier jetzt ansprechen, das sind alles Titel, die für die breite Masse gemacht worden sind. Ich bin ja absolut pro, dass es auch ein paar komplexere Spiele für die breite Masse gibt, oder? Aber es gibt eben einen Unterschied zwischen, dass es tatsächlich eingebettet ist in das Spielsystem oder dass es in erster Linie, wie du es gesagt hast, mit der Möhre so ein bisschen vor die Nase gehalten wird und eigentlich nur in erster Linie aus diesem Grund drin ist.
Also ich denke, es gibt halt die große Gefahr, wenn man Rollenspielsysteme in Nicht-Rollenspiel-Spiele einführt, dass du einfach die Komplexität verfehlst. Also sei es jetzt vielleicht zu unterkomplex machst oder zu überkomplex. Also Dead Island wäre beispielsweise das Beispiel für überkomplex. Und ein anderes Beispiel wäre Wolfenstein beispielsweise. Das finde ich fast schon zu unterkomplex. Also da hätte man es eigentlich auch weglassen können. So diese Progression.
Natürlich, also da stimme ich auch zu. Also es ist selten. Es gibt natürlich, es kann die, für mich die gute Form von unterkomplex, ist zum Beispiel, wir haben es öfter angesprochen, ja auch schon, weil ich das Spiel natürlich auch super, super genial finde, Bioshock Infinite, wo du dir schon klar machen musst, konzentrier dich auf nicht mehr als 3 verschiedene Vigors, weil du nicht genug Geld haben wirst, um mehr zu leveln. Und da verändert sich ja durchaus auch dein Kampfstil, ich nenne es jetzt mal so, oder deine Herangehensweise, tatsächlich daran, wie du spielst. Während du, wenn du so ein Skilltree hast, wie bei Borderlands 2 oder bei Dead Island, verändert sich eigentlich nicht dein Spielstil, sondern es hat mir was von wildem Rumprobiere, ohne irgendeine Ahnung, ob und inwiefern dir das jetzt tatsächlich hilft, was du da machst. Weil es, also ich kann jetzt nur, ich bin zum Beispiel vom Skilltree bei Borderlands 2 völlig überfordert. Du hast 3 Skilltrees, die du wählen kannst. Du kannst auch zwischendrin, du musst dich nicht auf einen festlegen. Du kannst also jederzeit bei allen was machen. Es gibt pro Skilltree, glaube ich, 12 bis 15 Fähigkeiten, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, aber mindestens 12 bis 15. Und diese Fähigkeiten sind nicht nur einzelne Fähigkeiten, sondern sie sind nochmals mehrstufig. Das heißt zum Beispiel Schadensverringerung Stufe 1 von 5 sind dann 4% Schaden weniger, dann 6% Schaden, dann 8% Schaden, dann 10%. Das sind Werte, die kriegst du dann im Kampf überhaupt nicht mit. Du denkst einfach so, ja, wird jetzt bestimmt leichter, wenn ich das hier hochlevel. Aber sicher bin ich mir auch nicht, weil das so viele Daten sind, dass sich da mal hinzusetzen, würde wahrscheinlich eine Stunde dauern, bis man so eine Kosten-Nutzen-Rechnung hat und weiß, was man jetzt eigentlich damit anfangen kann und inwiefern man seinen Spielstil anpassen sollte. Denn darin liegt ja für mich der Reiz in einem Rollenspiel, dass du je nachdem, was deine Charaktere können, ganz anders an Situationen herangehst.
Ja, vor allen Dingen, Rollenspieler hat halt festgesetzte Klassen, ja. Und als Einzelperson.
Ja, nicht mehr, Beispiel, leider.
Ja, es kommt natürlich aufs System drauf an, da hast du recht.
Ja, ja.
Aber als Einzelperson, jetzt beispielsweise bei Deus Ex oder wobei Deus Ex ja eigentlich eine positive Ausnahme ist, da haben sie es ja richtig gut gemacht. Also nehmen wir jetzt beispielsweise Dead Island. Da bist du ja eine einzelne Person und musst ja im Prinzip alles können. Oder nimm auch ein dediziertes Rollenspiel, auch wenn es ein bisschen, sag ich mal, runtergesetzt wurde vom tatsächlich rollenspielerischen Skyrim beispielsweise. Da bist du ja auch ein einzelner Held und musst ja im Prinzip alles können.
Genau, kannst du auch, egal welche Klasse du hast, du kannst immer einen Bogen halten und die meisten Creeps auf höheren Leveln ja einfach feige aus der Entfernung töten.
Dann wiederum hast du natürlich sowas wie Dark Souls, wo du natürlich auch alleine unterwegs bist, wo du dich aber spezialisieren musst, ansonsten gehst du einfach unter.
Richtig, weil wenn du die Stärken deiner Klasse nicht eiskalt ausnutzt, dann wirst du ab einem gewissen Grad des Spiels einfach hoffnungslos verloren sein.
Ja.
Dann kannst du dich schön ans nächste Lagerfeuer setzen und da immer wieder neu und grinden, die Monster respawnen lassen und das kostet dich viele, viele Stunden, die wenig mit Spielspaß zu tun haben.
Ja, aber
das Spiel macht dir das deutlich. Das Spiel ist leider immer noch zu komplex und du brauchst Wikis und Hilfe ohne Ende.
Oh Gott, ja, aber so, das muss man
sobald,
auch sagen, ja.
Sobald du das durchblickt hast, ist für dich ganz deutlich, was du machen musst, je nach Klasse. Gleiches gilt auch wenn es ein Tick einsteigerfreundlicher ist. Ich meine, Enemy Unknown, XCOM. XCOM Enemy Unknown, da musste ich auch dreimal einsteigen, bis ich tatsächlich gerafft habe, wie ich meine Charaktere alle machen sollte, dass ich einen ausgeglichenen Trupp habe. Das wird dir auch nicht sofort erklärt und eigentlich ist es Trial and Error am Anfang, rauszufinden, was für Arten du brauchst, um auch im späteren Spielverlauf bestehen zu können.
Ja.
War zumindest meine Erfahrung.
Ja.
Und dass du Satelliten am Anfang bauen musst, wie blöd.
Wie blöd.
Sagt dir auch keine Sau.
Total wichtig, diese scheiß Satelliten.
Ja, dann hast du die und hast keine, ach, scheiß drauf, ein anderer Podcast. Andere Folge.
Aber gut, das ist ja auch ein Strategiespiel, das fällt ja auch so ein bisschen raus. Nein, es geht ja wirklich eher um
so Action-Titel,
Action-Titel, die einen da die Möhre vor die Nase halten. Und das Problem, was auch in diesem Artikel ja angesprochen wird, ist, dass sich bei genrefremden Titeln die Mechanik in den Vordergrund drängelt, die eigentlich nur zur Simulation dienen sollte im tatsächlichen Rollenspiel. Und plötzlich geht es aber eben nicht mehr um diesen Simulationsaspekt, sondern es geht nur noch darum, jetzt halt genug Skillpoints zu finden, um die nächste Technik aufzuwerten. Das heißt, wenn vor allen Dingen, wenn du es dann kombinierst, beispielsweise mit einem halbwegs Open-World-Titel wie Assassin's Creed, rennst du da 3 Stunden durch die Pampa oder Paris oder was auch immer.
Ist das Gleiche.
Nur nur um irgendwelche Kisten aufzumachen und so weiter, damit du dann eine bestimmte Technik vollführen kannst.
Besonders, weil diese...
Kann halt auch nicht Sinn der Sache sein.
Ja, besonders, wenn ich da einsteigen darf, besonders beim Spiel wie Assassin's Creed, wo es möglich ist, das komplette Spiel durchzuspielen, ohne eine einzige der optionalen Fähigkeiten zu erlernen. Das ist ja dann das Hanebüchene, das absolut bescheuerte... überhaupt, da stehst du dann endgültig vor der Frage, warum haben wir es überhaupt im Spiel, wenn es überhaupt nicht wichtig ist? Es ist, also da zeigt sich, es ist absolut optional.
Ja.
Es ist in keiner Weise wichtig für das Spiel und zusätzlich, gerade jetzt bei Assassin's Creed, es tut mir wirklich leid, also, aber es ist gerade, das ist eine Reihe, wo es extrem schlecht auch vom Setting eingebunden ist. Was ich gesagt habe mit Tomb Raider und Far Cry, dass die wenigstens noch sagen, ja, wir haben ja das Setting, wo das Sinn ergibt. Aber bei Assassin's Creed, bitte? Warum ist es denn für den unglaublich toll jetzt, dass er irgendwo eine Kiste gefunden hat? Warum gibt ihm das Erfahrungspunkte? Das ergibt keinen Sinn. Desto mehr Leute ihr meuchelt, dass ihr da Erfahrung bekommen würdet, das würde ich verstehen, weil ihr besser darin werdet, was ihr verdammt nochmal tut. Aber eben nicht... Kisten öffnen ist jetzt nicht so unbedingt das Assassinen-Ding schlechthin, als ich das letzte Mal gecheckt habe. Es ist ja nicht Kistenöffners Creed, sondern Assassin's Creed. Ich habe da übrigens, also ganz kurz, da ich dich jetzt gerade noch am Lachen habe, um mal genau in die andere Richtung zu gehen, Spiele, die sich nicht RPGisieren lassen und wo das auch unglaublich gut ist, ist zum Beispiel Hitman. Ich habe ja hier das Hitman Absolution gespielt. Und Hitman Absolution, du kannst ab dem ersten Level genau die gleichen Sachen, die du auch im letzten Level kannst. Und es ist absolut okay, weil es wunderbar ist, von vornherein die Freiheiten zu haben, so zu handeln, wie man handeln kann und sich nie denken zu müssen, ach, hätte ich das mal vorher gekonnt, dann wäre die und die Stelle nicht so scheiße gewesen. Nein, es kommt immer auf dich an, wie du zur Verfügung stehenden Fähigkeiten zunutze machst. Und die einzigen Unterschiede deiner Möglichkeiten liegen am Level-Design. Und das ist clever. Du kannst ja zum Beispiel durch Level-Design Restriktion und auf der anderen Seite mehr Möglichkeiten dem Spieler zur Verfügung stellen. Das finde ich viel cleverer, als irgend so eine komische Tabelle ins Spiel zu klatschen, die dir sagt, ja, und jetzt kannst du einen Double Kill machen. Ja, meine Fresse, einen Double Kill kann ich machen, wenn 2 direkt nebeneinander stehen. Looking at you, Dishonored and Far Cry 3.
Ja, nicht nur das, also ich finde, ein weiteres Positivbeispiel ist, und ich hoffe, du magst mich danach auch noch, wenn ich das sage, das erste Assassin's Creed, das hatte jetzt zwar keine
Fuck this shit. Nein, Quatsch. Red weiter.
Das hatte zwar keine kein Geldsystem, kein Erfahrungspunktesystem wie die nachfolgenden Teile, aber du hast mit jedem größeren Auftrag, den du erlegt hast, hast du eine neue Fähigkeit gewonnen. Also plötzlich konnte dann Alter Ihr springen oder hat ein besseres Schwert erhalten oder Wurfdolche. Das so kam quasi jedes Mal neue Fähigkeiten hinzu und das war cool.
Sich ducken kann er bis heute nicht.
Weil ja, aber
sorry, red weiter. Das war cool.
Das war cool, einfach weil trotzdem dieser Fortschritt nicht nur narrativ, sondern eben auch aktiv als Spielelement dir vor die Nase gehalten wurde. Und das war okay. Und das hat auch sehr gut funktioniert, meiner Meinung nach. Und die anderen Spieler haben es dann halt so gemacht, ja, je mehr Kohle du hast, desto bessere Rüstungen gewinnst du. Oh la la, super. Das heißt, ich verbringe 2 Stunden damit, hier durch Florenz und Rom und was weiß ich nicht zu sprinten und da diese Kisten zu suchen. Das ist im Grunde genommen Grinding und macht eigentlich gar nicht so viel Spaß, wie das Spiel an sich zu spielen.
Da würde ich auch am Ende zu einer Sache gehen. Gerne noch einen Punkt, den ich auf jeden Fall ansprechen wollen würde. Und zwar Rollenspiele selbst. Weil jetzt viele natürlich sagen können, aha, ihr findet es also scheiße in einem Action-Titel, wenn es da eingebettet wird. Wobei wir ja jetzt hoffentlich auch erklären konnten, wie man es besser, schlechter und was es für Alternativmöglichkeiten von Einbettung von einer Art RPGisierung gibt. Wie eben zum Beispiel in Assassin's Creed, dass du, was ich vorhin auch meinte, du kannst über den Fortlauf der Story darin verbunden eine Entwicklung deines Charakters reinlegen. Dafür musst du nicht irgendwelche Nebenquests machen. Das lässt sich alles organischer regeln, anstatt mit irgendwelchen Tabellen zu arbeiten. Aber in einem Rollenspiel selbst, und das ist ja auch ein Problem, ein Rollenspiel selbst, die meisten Rollenspiele, haben kein so interessantes Spielsystem von sich, sondern leben in erster Linie von der Geschichte und nicht von ihrem Gameplay. Das Gameplay ist eher eine Regel für die Welt und ein Grund, warum ihr euch immer mal wieder gefordert fühlt. Also bei vielen Rollenspielen, nicht bei allen.
Vor allen Dingen bei Rollenspielen hast du einfach oftmals die Möglichkeit, oder bei vielen Rollenspielen ist es einfach so, dass die viel besser ausbalanciert sind.
Ja.
Spielt ja genau das rein, was du vorher gesagt hast. Man muss eben auch mit dem strunzdümmsten Charakter, der gerade mal es geschafft hat, auf Stufe 5 zu kriechen oder sowas, bis zum Endgegner kommen können. Im Endeffekt mag das dann zwar schwerer sein oder je nachdem leichter, wenn du weiter fortgeschritten bist, aber das ist alles optional, wie du ja auch schon gesagt hast. In einem richtigen Rollenspiel sind die meisten Sachen nicht optional. Da brauchst du eben jemanden, der Pfeilen entschärfen kann beispielsweise oder mit Wurfwaffen umgehen kann oder ein guter Schütze ist oder sowas. Du brauchst da oft genug diese Mischung.
Mhm.
Oder du kannst es halt von vornherein. Also im typischen Rollenspiel ist es ja so, der Dieb dient dazu, Fallen zu entdecken und zu entschärfen. Bei Skyrim war es so, dass du selber immer die Fallen entschärfen konntest, weil sie halt ja in diesen Dungeons eben eingebaut waren und sozusagen wirklich mechanisch waren. Das heißt, wenn du einfach nicht auf diese scheiß Druckplatte getreten bist, bist du halt nicht draufgetreten. Bei Fallout war das ja wieder anders. Da konntest du die Fallen zwar sehen, aber sie, wenn du nicht den richtigen, den Skill nicht hoch genug hattest, halt einfach nicht entschärft.
Was ja,
das war eigentlich fast schon viel besser gelöst als in Skyrim. In Skyrim war es halt einfach, sag ich mal, die dümmste anzunehmende User-Lösung. Ja, tritt halt nicht drauf.
Da lohnt sich dann sozusagen ja auch wieder gar nicht die Spezialisierung des Charakters. Weil im anderen Fall ist es dieses, ich muss das und das können, wenn ich da und dahin will. Und das finde ich ja auch okay. Dass du dann halt mal Teile einer Welt einen Zeitraum nicht betreten kannst, aufgrund dessen, was du bist. So kannst du ja auch Storytelling betreiben. Dass es Gründe gibt. Also da hast du dann wenigstens wieder einen Anreiz, Sachen zu machen und das einzubinden. So, warum mache ich es jetzt? Wobei auch das schwierig ist, weil ich erinnere mich zum Beispiel an das Review von Yahtzee zu Batman Arkham City, wo es ihn angekotzt hat, dass er ganz oft Sachen gesehen hat, wo er hin wollte. Aber das... Also er hat es dann so ausgedrückt und das Spiel dir aber sehr deutlich macht, du hast Gegenstand X noch nicht. Wenn du Gegenstand X noch nicht hast, dann kannst du auch nicht zu Y. Und er sagt, ey, ich sehe Y. Das ist so unglaublich dämlich, dass ich da jetzt nicht drankomme. Das macht doch keinen Spaß. Und später muss ich hierher zurückkommen. Nur deswegen. Es gibt keinen anderen Anreiz als dieses eine Riddler-Fragezeichen oder so. Also ich verstehe schon, dass das frustrieren kann. Es ist ein unglaublich schöner Zeitfüller, besonders, also im Fall von jetzt so hier Batman Arkham City, macht's halt das gute Core-Gameplay wieder gut, weil die meisten Leute ja wirklich Spaß daran haben, durch Arkham City zu huschen. Aber auf die lange Sicht betrachtet, ist es halt unglaublich sinnlos. Und unglaublich, man müsste mal Videos davon machen, wie viel Zeit du damit verschwendest, in solchen Spielen immer nur von A nach B zu rennen und dabei nichts machst und nichts erlebst. Und das ist verschenkte Zeit.
Wir wollen eure Zeit auch nicht länger verschenken, beziehungsweise ihr habt ja auch keine Zeit zu verschenken, hoffen wir mal. Und ja, du darfst jetzt noch die Abmoderation übernehmen.
Ja, es hat natürlich wieder sehr viel Spaß gemacht, Johannes. Es tut uns nicht leid, dass wir wieder mal auf Assassin's Creed mit rumreiten mussten. Wobei, bitte also nicht vergessen, wir haben den ersten Titel ja auch gelobt. Wenn sich...
Also ich, du nicht.
Ich würde...
Du magst den ersten Titel nicht.
Ich würde, ja, ich mag ihn nicht, weil er mir zu unfertig ist. Hat das gleiche Problem wie der Prince of Persia von 2008. Super Core-System, aber irgendwie fühlt sich's dahinter ein bisschen sehr leer und leblos an. Das ist mein Hauptproblem. Aber von dem, was du sagst, von der Progression jetzt für das, was wir heute besprochen haben, darin ist es das beste Assassin's Creed. Ja. Weil es sich tatsächlich darauf konzentriert, was es ist, nämlich ein Spiel über scheiß Assassinen und nicht über wirf Rauchbomben, die du nie brauchst, weil sie völlig overpowered sind und du so schon overpowered bist, weil du einfach nur zu deinem Ziel hinrennen musst und den Töten-Button drückst. Erinnerst du dich daran, dass es ja tatsächlich diesen Töten-Button gab? So, assassinate person now. Wupp. Super geil. Also, Ubisoft, die haben es schon raus, wie das so ist als Auftragsmörder. Damit, ja, das hast du davon, wenn ich die Abmod mache. Damit verabschieden wir uns weiterhin von unseren Chancen, jemals für Ubisoft zu arbeiten. Die haben bestimmt sowieso keine gescheite hier Teilstelle in Deutschland. Von daher, Und das war meine unglaubliche erwachsene Abmoderation. Wir hören uns hoffentlich sehr, sehr bald schon wieder. Das Jahr kommt ja jetzt langsam ins Rollen. Und das erste Quartal ist ja dann auch in einem guten Monat schon wieder vorbei. Und wir hoffen, dass ein paar interessante Neuigkeiten noch auf uns zukommen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.